Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Im Studio begrüßt Sie Horst Gretschi. Im vergangenen Jahr wurden weltweit einige runde Jubiläen gefeiert. Darunter auch eines, das für viele Christen von Bedeutung war. Denn vor 50 Jahren, im Sommer 1974, haben sich in Lausanne in der Schweiz 2700 Menschen aus 150 Ländern getroffen, denen das Thema Weltmission am Herzen lag. Eingeladen dazu hatte der auch heute noch weltbekannte Evangelist Billy Graham. Das Motto damals: Alle Welt soll sein Wort hören. Dieses Treffen war die Geburtsstunde der Lausanner Bewegung für Weltmission. 15 Jahre später hat es dann einen zweiten Kongress in Manila auf den Philippinen gegeben. Dort haben dann schon 4.300 Menschen teilgenommen. Erstmals waren dort auch Teilnehmer aus Osteuropa dabei. Ein drittes weltweites Treffen wurde dann 2010 veranstaltet, diesmal in Kapstadt, Südafrika. Der vierte Kongress für Weltmission, die Jubiläumskonferenz gewissermaßen, hat nun letzten Herbst in Seoul in Südkorea stattgefunden. Das Motto: Die Kirche soll gemeinsam Christus bekannt und sichtbar machen. Einer, der dort dabei war, ist Philipp Rusch. Er ist angestellt bei Transworld Radio, dem internationalen Partner des ERF, und dort zuständig für die Region Europa im Bereich Personal. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Horst.
Ja, Philipp, ich habe ja eben schon erwähnt, du warst auf diesem Kongress für Weltmission in Seoul. Wie muss ich mir denn so einen Weltkongress vorstellen? Wer ist da zum Beispiel alles gekommen?
Ja, wirklich. Es ist wirklich ein sehr spannender Kongress, weil aus quasi allen Ländern der Welt kommen Teilnehmer. Und ich war ehrlich gesagt noch nie an so einem menschlich bunten Ort, wo man bei jeder Mahlzeit, bei jeder Begegnung muss man erstmal fragen, wo kommen die Leute her, und das Leute aus Regionen, wo ich noch nie Leute getroffen hatte. Und es waren insgesamt eben ungefähr 5.400 Leute aus quasi jedem Land der Welt, und der Kongressraum, der Hauptraum, war ein riesiger, riesiger Saal, und er war voll mit Tischen. Das ist ganz besonders. Es geht nicht einfach nur darum, in Reihen zu sitzen und zuzuhören, sondern am Tisch zusammenzusitzen, Kleingruppen zu haben mit 6 Personen und sich dort auszutauschen, sich dort kennenzulernen und sich dort darüber zu unterhalten, was bedeuten die Themen, die angesprochen werden, für meinen Kontext, in meinem Land. Und das macht es besonders spannend.
Was waren denn das für Themen, die da angesprochen wurden bei dem Kongress?
Es ist ein sehr breites Spektrum. Es sind so die aktuellen Themen, die Weltmission betreffen. Es gab im Vorhinein, vor dem Kongress, einen mehrjährigen Prozess, in dem herauskristallisiert wurde, welche Herausforderungen betrifft Mission. Was sind gerade die Themen, wo Lücken entstanden sind oder wo es Lücken gibt? Und da wurden 25 Themen definiert, 25 Lücken, die dann dort adressiert wurden an dem Kongress. Das sind Lücken, also ein Thema ist zum Beispiel das Thema Führung. Wie leben wir Führung im Missionskontext? Wie leben wir das interkulturell? Ein anderes Thema ist Migration. Wie gehen wir mit Migration um? Ein großes Thema ist globale Alterung. Wir erleben in fast allen Ländern der Welt, dass die Bevölkerung am Altern ist. Was hat das für Auswirkungen auf Missionen? Aber auch Themen wie Umwelt und andere Fragen. Also sehr, sehr breit.
Und du sagst, man hat diese Themen dann in kleinen Gruppen besprochen, oder es gab sicherlich auch Plenumsvorträge und man hat hinterher dann darüber diskutiert.
Genau, es gab Plenumsvorträge, die wurden dann in kleinen Gruppen diskutiert. Die 25 Gruppen, die ich gerade beschrieben habe, da gab es dann jeweils am Nachmittag eine Vertiefung, wo sich dann alle Leute zu diesem Fachthema getroffen haben, die das Fachthema interessiert. Das waren dann in meinem Bereich, ich war im Bereich Führung drin, da waren fast 600 Leute allein dabei. Ich glaube, es war einer der größten. Andere waren in eher kleineren Gruppen und haben dann jeden Nachmittag mehrstündigen Anlässen, auch dort in kleinen Gruppen, die Themen weiter diskutiert.
Hast du dir das Thema dann selbst ausgesucht, zu dem du gehen wolltest, oder wie war das organisiert?
Genau, das hat man im Vorhinein ausgewählt, welches dieser 25 Themen man vertiefen wollte und musste sich dann dort entscheiden.
Hm. Welches Thema hat dich besonders interessiert oder vielleicht auch angesprochen dann?
Für mich ist das Thema sehr relevant, das Thema Führung. Ich bin bei uns bei TWR auch auf globaler Ebene für Führungskräfteentwicklung zuständig. Und da interessiert mich das einfach sehr, wie gehen wir das Thema an, wie bereiten wir die nächste Generation an Leitern vor, die unsere Organisation in die Zukunft tragen werden, die Mission auch in den nächsten Jahrzehnten prägen wird. Und das war sehr spannend. Ich hatte dort an meinem Tisch wirklich Leute von überall. Ich weiß, eine Freundin habe ich aus Pakistan nun kennengelernt. Und es ist sehr spannend, wie sie dort mit dem Thema umgehen. Oder auch aus der Karibik war jemand dabei und wirklich aus allen Ecken der Welt.
Du hast es ja schon erwähnt, ich habe es am Anfang auch gesagt, du arbeitest für Transworld Radio, dem internationalen Partner des ERF. Heißt mit anderen Worten, es geht um Radiomission. Mhm. Da stellen sich viele ja schon die Frage, ja, Radiomission, ist die heute überhaupt noch angesagt? Der ERF hat ja letztes Jahr 65-jähriges Bestehen gefeiert. Ist Radio noch das Thema bei Mission?
Also ja, aber... Aber wir machen nicht nur Radio. Also wir sind auch sehr stark in digitalen Medien aktiv, genauso wie hier beim ERF in Deutschland auch oder beim ERF in der Schweiz. Wir versuchen, die Kanäle zu bespielen, die die Menschen konsumieren. Und sei das jetzt Social Media, wenn das genutzt wird, dann nutzen wir das auch. Aber Radio wird tatsächlich heutzutage auch noch gehört. Nicht unbedingt mehr über die klassischen Kanäle überall. Es verändert sich ja auch. Hier in Deutschland haben wir auch keine Mittelwelle mehr. Aber in anderen Teilen der Welt, ich denke zum Beispiel an Nordkorea, ich denke an Afghanistan, Pakistan, den Mittleren Osten oder auch das Amazonasgebiet, dort ist tatsächlich auch Mittelwelle oder auch noch Kurzwelle aktuell und wird gehört. Und wir haben viele Millionen Hörer, die uns über diese Kanäle dort hören, weil es die einzigen Möglichkeiten sind für sie, um überhaupt an christliche Sendungen zu kommen.
Hm. Der Begriff Mission, den haben wir jetzt schon mehrfach verwendet, ist ja allerdings, muss man auch sagen, nicht überall gut gelitten. In manchen evangelischen Landeskirchen ist immer mal wieder zu hören, man wolle die Leute ja nicht missionieren. Warum hat Mission eigentlich so einen, ich sag mal, schlechten Ruf, jedenfalls bei vielen institutionellen Kirchen? Und da reden wir ja nicht nur von Deutschland.
Ja, das stimmt schon. Mission hat nicht überall das beste Image. Ich glaube, das wird häufig synonym mit dem Begriff Kolonialismus verwendet und wird halt alles in einen Topf geworfen und Mission. Also ich weiß noch, als ich vor 15 Jahren mich entschieden habe, Missionar zu werden, hat ein Studienkollege zu mir gemeint, nimmst du jetzt einen Esel und ziehst los nach Lateinamerika. Und das war ein bisschen humorvoll von ihm gemeint, aber ich habe gemerkt, so, boah, wir haben ein ganz anderes Verständnis von Mission. Und ja, wenn man denkt, okay, Mission ist, in ein anderes Land zu gehen und den Leuten eine Sprache, eine Kultur, einen Glauben aufzuzwingen, dann kann ich verstehen, dass man das negativ sieht. Aber ich sehe Mission eher als, ich bin so begeistert von Jesus. Ich liebe Jesus und was er für uns, für mich persönlich getan hat und wie er auch mein Leben verändert hat. Und das ist mir wichtig, dass Menschen davon überall hören. Und auch diese, ich glaube, wenn man Jesus wirklich tief kennenlernt, merkt man, es ist befreiend. Es befreit von allen möglichen Grenzen und Ängsten. Und ich glaube, das müssen Menschen heutzutage auch noch hören. Und dazu wollen wir sie einladen. Dazu laden wir sie über Medien ein. Andere machen es mehr über Kirchenbau oder andere Kanäle. Und das ist für mich Mission.
Hm. Ist ja auch wie hier in Deutschland, wo wir ja auch missionieren, da ist es manchmal so, dass man den Eindruck hat, ja, man will zwar keine andere Kultur, aber so eine christliche Lebensweise transportieren und den Leuten aufoktroyieren, ja, aber auch das ist ja nicht der Punkt, sondern du hast es schön herausgestellt, wer Jesus begegnet ist, der weiß einfach, warum es wichtig ist, ihm zu folgen und dass das eben für jeden Menschen eine lebensrettende Bereicherung sein kann, um es mal so zu formulieren. Mhm. Ich fand es auch ganz interessant, eben was du sagtest von einem Studienkollegen, ne, ja, gehst ja jetzt mit dem Esel da los, weil viele Leute, die den Begriff Mission hören, denken ja zuerst auch mal an diese sogenannte äußere Mission. Also man geht hinaus in ein anderes Land, möglichst weit weg, also Weltmission, ja. Mhm. Und da hat man ja so wirklich dieses Bild im Kopf, da kommt jetzt ein weißer Mann oder manchmal auch eine weiße Frau aus Westeuropa oder Nordamerika, der kommt dann eben nach, was weiß ich, Afrika, Südamerika, Asien, der geht da hin, erzählt den Leuten dort was vom christlichen Glauben, die davon noch nie was gehört haben. Mein Eindruck ist, dieses Bild sollte man sich sehr schnell aus dem Kopf schlagen, denn heute sieht die Welt anders aus.
Ja, total. Also das Bild hat sich radikal gewandelt. Das war vielleicht noch vor 100 Jahren so, zum Teil vielleicht auch noch vor 50 Jahren, aber mittlerweile sieht das komplett anders aus. Also um das Jahr 1900 herum haben 2/3 der gesamten weltweiten Christenheit in Europa gelebt. Mittlerweile hat sich das gewandelt, ungefähr 1/3 ist noch in Europa. Das kann man jetzt depressiv lesen. Oder man kann es auch hoffnungsvoll interpretieren, und das ist eher meine Art und Weise. Das bedeutet, die Kirche in anderen Teilen der Welt, in Lateinamerika, in Afrika, in Asien, ist dort extrem gewachsen. Und das ist faszinierend, das ist total spannend. Dort schlägt der Puls der globalen Kirche. Und das heißt, auch die Länder, die viele Missionare senden, haben sich gewandelt. Es sind nicht unbedingt mehr die westeuropäischen Länder, sondern das sind Brasilien, das ist Korea, das ist Südafrika. Von dort kommen ganze Missionsbewegungen. Und dafür bin ich Gott ehrlich gesagt unglaublich dankbar. Denn ein Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel Menschen in Russland erreichen. Da brauchen wir uns hier in Europa nicht aufzumachen und sagen, ich werde jetzt Missionar in Russland. Das ist aktuell fast unmöglich. Aber wenn Leute aus Kolumbien oder Chile kommen oder aus Korea, haben sie viel eher Chancen, dort reinzukommen, bekommen viel eher ein Visum, können dort viel eher Menschen erreichen. Und das ist nur ein Beispiel. Wir reden heutzutage von polyzentrischer Mission. Das bedeutet, Menschen, Missionare gehen von überall nach überall. Also es ist nicht mehr nur klar vom Westen in den Süden oder von West nach Ost, sondern hat sich so gewandelt, dass es in alle Richtungen aktiv gelebt wird. Klar, wir schicken auch noch Missionare aus Deutschland oder aus den USA, aber der Prozentsatz ist deutlich niedriger.
Man spricht, glaube ich, in diesem Kontext auch von Reverse Mission, also dass Missionare aus den Ländern, die man früher missioniert hat, um das mal so zu sagen, dann jetzt wiederkommen, missionieren uns. Aber wenn man sich den Anteil der Christen oder auch der Kirchenchristen in Deutschland ansieht, ja, das schrumpft, also du hast es ja auch schon angesprochen, ist Mission notwendig bei uns, und wir haben hier im ERF ja auch schon von solchen Missionsansätzen berichtet, wo Menschen aus Afrika zum Beispiel kommen und dann in Brandenburg eben eine Gemeinde aufmachen und für Jesus Christus das Wort erheben. Ich finde das total spannend. Du hast es auch schon angedeutet, das Herz des Christentums schlägt nicht mehr in Westeuropa oder Nordamerika. Auch dort ist das Christentum ja ein Stück weit im Zurückgehen, sondern das schlägt woanders. Wie ist denn diese Entwicklung weltweit des Christentums? Kann man das benennen? Wo ist es besonders stark? Und wenn ja, warum eigentlich?
Ja, also aktuell ist das Christentum vor allem im Iran am Wachsen. Das ist die am schnellsten wachsende Kirche weltweit. Das ist für viele erstmal schwer zu begreifen, weil Iran ist ja ein islamisches Land. Dort ist aber die Gemeinde vor allem im Untergrund am Wachsen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, die jetzt nicht unbedingt die Zahlen der Regierung dort sind, dann merkt man, hat zwar viele Moslems, aber es ist eigentlich religiös sehr, sehr bunt. Es hat sehr viele Religionsgruppen. Und es ist nicht 90% islamisch. Und so ist es sich stark am Wandeln. Dort ist eine sehr starke Kirche am Wachsen, überhaupt in der arabischen Welt. Da passiert sehr viel hinter den Kulissen, sehr viel im Untergrund. Das begeistert uns als TWR, weil wir eine sehr starke arabische Ministry haben. Wir senden sehr viele Programme in diesen Sprachen und Dialekten und haben dort auch sehr viel Rückmeldungen. Korea ist weiterhin eine sehr aktive Kirche. Ich finde die koreanische Kirchengeschichte sehr spannend. Die ersten protestantischen Missionare sind erst in den 1880er Jahren überhaupt in Korea gelandet. Das heißt, nicht mal 150 Jahre Kirchengeschichte haben sie. Hier in Europa haben wir ja quasi 2000 Jahre fast Kirchengeschichte. Und dieses Land ist in dieser kurzen Zeit zu dem Land herangewachsen, was am drittmeisten Missionare weltweit sendet. Obwohl sie ja gar kein großes Land ist. Das finde ich immer wieder sehr spannend zu sehen. Und ja, die Kirche in Lateinamerika, gerade auch in Brasilien, ist sehr aktiv geworden, sehr lebendig. Und sie mischen in der weltweiten Kirche mit und spielen eine aktive Rolle. Und das finde ich großartig.
Ist schon spannend zu hören, ja. Also gerade jetzt der Iran, wir hatten auch mal eine Zeit lang, wo es in China sehr voranging mit der Kirche auch, wo das auch thematisiert wurde. Es gibt auch manche, die sagen ja, manchmal ist so ein Druck von außen, der entsteht, auch durch die Situation im jeweiligen Land, wo das Christentum unterdrückt wird. Das ist so ein Faktor, das kann durchaus eben Gemeindebildung vorantreiben.
Ja, ich glaube, es kann so als Katalysator dienen, dieser Druck von außen, dass eben ganz klar getrennt wird dann zwischen den Leuten, die es wirklich ernst meinen und denen, denen es nicht so sehr am Herzen liegt, der Glaube. Und ich glaube, dass Gott genau dort besonders wirkt und dass Gott genau den Menschen Kraft und Hoffnung und Frieden gibt, die es halt unglaublich stark brauchen. Wir hatten in Korea an dem Kongress waren zwei Iraner. Der eine Iraner war beim letzten Kongress dabei und wurde, kurz nachdem er zurückgereist ist, inhaftiert. War 5 Jahre im Gefängnis, 3 Jahre davon in Einzelhaft, in einer Zelle, die 2x2 Meter groß war, ohne Fenster. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wie das ist, in so einer Zelle zu überleben, über so einen langen Zeitraum. Und es hat mich tief, tief berührt zu sehen, was er für eine Freude hatte, was er für einen starken Glauben hatte, wie er Gott in dieser Situation erlebt hat. Das geht einem wirklich unter die Haut. Das ist menschlich nicht nachvollziehbar. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das menschlich gehen soll. Da zerbricht man dran, normalerweise, wenn man Gott nicht an seiner Seite hat. Und so Geschichten kann man aus vielen, vielen Teilen der Welt hören, wie Gott durch diese Situation durchträgt. Und ich glaube, das ist ansteckend. Und dann merken die Menschen im Umfeld, wow, das ist real, das trägt. Das hat nicht nur meine Großmutter mal gepredigt, sondern das kann auch hier in meinem Leben heute einen Unterschied machen. Und das lässt Gemeinden wachsen.
Du hast das Beispiel angesprochen von dem Menschen, also von dem Christen aus dem Iran. Da sind wir direkt bei dem Thema Christenverfolgung, die weltweit, wenn man sich die Zahlen jedes Jahr anschaut, die von verschiedenen Organisationen auch gebracht werden, die sich um das Thema kümmern, die nimmt ja auch nicht ab. Christenverfolgung ist, wir reden hier über Millionen, mehrere hundert Millionen Menschen, je nachdem, wie man es zählt, aber so roundabout, wie man so schön sagt, etwa 200 Millionen Menschen wird gerechnet, dass die weltweit jedes Jahr verfolgt werden aufgrund ihres christlichen Glaubens. Wie ist dir das bei dem Kongress begegnet? Du hast das Beispiel aus dem Iran gebracht. Einfach für uns zum Verständnis, was passiert da bei dem Thema Christenverfolgung?
Das war ein großes Thema an dem Kongress. Das war sehr wichtig. Zum einen haben wir Einblicke bekommen, wie die Christenverfolgung heute aussieht. Und zum Teil waren eben auch Christen da, die es selber am eigenen Leib erlebt haben. Ich habe am Anfang erwähnt, wir hatten diese kleinen Tische, diese Sechsertische im Plenarsaal. Und an meinem Tisch waren unter anderem ein Mann aus Ostindien, der dort ein kleines Seminar, theologisches Seminar leitet. Und er erlebt Christenverfolgung hautnah. In Indien ist es so, es ist ein hinduistisches Land, es gibt dort immer wieder so hinduistische Mobs, die durch die Straßen und Städte ziehen und alles, was christlich, aber auch muslimisch ist, einfach anzünden und niederbrennen. Die ziehen brandschatzend und vergewaltigend durch die Gegend. Und das ist für Christen enorm schwierig. Sie müssen wirklich teilweise mit nichts außer den Kleidern, die sie anhaben, raus in die Felder und in die Wälder fliehen. Und so ist auch dieses theologische Seminar dort. Mussten sie immer wieder von Null anfangen, weil ihnen ihre Gebäude weggenommen wurden oder zerstört wurden. Und ja, dieser Niemeyer heißt er, der Leiter dort, hat 3 Töchter. Ich selber habe 2 Töchter, dadurch haben wir eben so eine persönliche Verbindung und ich konnte mich da reinversetzen. Und er hat wirklich, wenn er erzählt hat, hat man gespürt, er hat Angst um seine Töchter, er hat Angst um seine Familie, hat Angst um seine Studenten. Und dann merkt man, wie real das ist. Das ist nicht nur irgendwo gelesen oder in den Nachrichten mitbekommen, sondern es betrifft Menschen, die du kennst und liebst. Dann Christenverfolgung in Nordkorea ist ein immer wieder aktuelles Thema. Wir waren ja sehr nah an der Grenze. Dadurch hat man so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, wie nah ein Ort sein kann und doch radikal unterschiedlich sein kann. In Deutschland kennen wir das ja auch, ein getrenntes Land zu haben. Nordkorea und Südkorea sind leider noch in diesem Status. Und dort ist es so, wenn du nicht mehr als Christ ertappt wirst, sondern wenn du damit ertappt wirst, eine Bibel zu haben oder ein christliches Radioprogramm zu hören, dann wanderst nicht nur du ins Gefängnis, sondern deine gesamte Familie, deine gesamte Sippe müssen ins Arbeitslager, den Rest des Lebens. Kann man sich auch hier in Deutschland irgendwie kaum vorstellen, was das bedeutet. Und trotzdem gibt es dort Menschen, die am Glauben festhalten. Wir bei TWR, wir senden Sendungen nach Nordkorea und dort hören wir immer wieder, dass Leute ihr Radio im Wald verstecken, um nicht ertappt zu werden. Und sie wissen dann, okay, an dem Tag, zu der Uhrzeit kommt die Sendung, dann gehen sie in den Wald, graben das Radio aus, hören sich die Sendung an, vergraben es wieder und gehen wieder zurück. Was für ein Aufwand, um eine Radiosendung zu hören. Und was für ein Risiko, wirklich Lebensrisiko. Dann die verfolgte Kirche zum Beispiel im südlichen Afrika, also im Sub-Saharan, unterhalb der Sahara, Afrika. Dort müssen die meisten Christen für ihren Glauben bezahlen. 9 von 10 Christen, die für ihren Glauben sterben, sterben in dieser Region. Das liegt daran, dass wenn Christen konvertieren vom Islam zum Christentum, sehen es viele Moslems als ihre Pflicht an, den sogenannten Ehrenmord zu begehen und den Konvertiten umzubringen. Und deswegen sterben dort so viele für ihren Glauben. Und so, ja, ist Christenverfolgung sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Land, welche Region der Welt man anschaut. Aber es ist sehr aktuell und es bezahlen sehr viele Leute einen sehr hohen Preis für ihren Glauben.
Gelegentlich bekommt man es hier dann mit, wenn zum Beispiel in Nigeria Boko Haram, die islamistische, extremistische Terrororganisation, ganze Dörfer, christliche Dörfer überfällt und dort die Menschen einfach umbringt oder Schülerinnen entführt. Das geht dann auch durch die Weltmedien. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs im Grunde.
Ja, genau. Das ist die Spitze des Eisbergs. Eine andere Teilnehmerin, die Stella, an unserem Tisch, ist Pastorin in Nigeria und sie hat einen muslimischen Hintergrund. Vor einigen Jahrzehnten hat sie den Glauben gewechselt, hat Jesus kennengelernt Und sie hat wirklich erzählt, schon mehrfach in ihrem Leben wurde ihr nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich das Messer an den Hals gehalten, die Machete an den Hals gehalten und gesagt, bekehre dich zurück oder du bist ein Kopf kürzer. Sie hat es nicht gemacht und sie hat immer wieder wie durch ein Wunder überlebt. Aber ja, gerade im nördlichen Nigeria und in den umliegenden Ländern ist es sehr, sehr schwierig für Christen. Und da bedeutet es wirklich viel, zum Glauben zu stehen und nicht umzukippen.
Radiomission, du hast es vorhin erwähnt, erreicht eben auch Menschen dort, wo keine Kirche sein kann, wo es vielleicht keine Gemeinde sein kann, wo man sich eben nicht treffen kann. Erinnert so ein ganz bisschen an die Zeiten, als Menschen in Deutschland hier geheim sogenannte Feindsender gehört haben, wo es eben auch lebensgefährlich war, nicht das zu hören, was erlaubt war. Ja, und hier trifft es dann eben auf christliche Radiosendungen zu. Ist schon auch ein Beispiel, wie man eben überall weltweit Menschen mit dem Wort Gottes erreichen kann. Jetzt gibt's ja, die Radiomission ist ja jetzt nicht neu, also gibt's ja schon seit vielen Jahrzehnten. Du warst jetzt auf dem Kongress gewesen, es ging um Mission. Hast du denn auch neue Ideen für Mission aufgeschnappt oder sind dir Dinge begegnet, wo du sagtest, Mensch, habe ich noch nie drüber nachgedacht, das wäre mal interessant?
Ja, also was Medien angeht, natürlich über digitale Medien gibt es sehr viel Innovatives rund um den Globus, sehr spannende Tools. Allerdings, was mich am meisten begeistert und überrascht hat, sind die sogenannten Alpha-Kurse. Ist ja eigentlich auch nichts Neues. Alpha-Kurse sind Glaubenskurse, Glaubensgrundkurse, die hier in Europa häufig von Gemeinden durchgeführt werden. Aus Gemeinden aller Art, auch orthodoxe, auch katholische Kirchen führen das durch. Ich finde das ein geniales Konzept. Wir haben es bei uns auch durchgeführt und haben Leute da wirklich zum Glauben ranführen dürfen. Nun war ich am Ende des Kongresses, habe ich mich mit einer Leiterin von Alpha aus Hongkong unterhalten. Also diese Stadt, die lange Zeit britisch war und jetzt wieder an China angedockt ist. Und mein Bild von Hongkong war, dass es dort für Christen eigentlich sehr schwierig ist, dass sie eigentlich keine Freiheit haben, dass es ähnlich ist wie im Rest von China. Und was sie mir erzählt hat, was sie erleben und wie sie Menschen erreichen über Alpha-Kurse, hat mich wirklich fasziniert. Bei uns eben, wie gesagt, laufen diese Kurse in Gemeinden. Dort in Hongkong bieten sie sie in Firmen an, also in normalen Organisationen. Das heißt in Kanzleien, in der IT-Branche, Firmen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Dort gibt es so ein großes Interesse, dass sie sagen, komm, wir mieten uns nehmen wir uns den Meetingraum, treffen uns einmal die Woche, vielleicht in der Mittagspause, schauen uns dann ein Video an von Alpha und besprechen das und haben diese Austauschgruppen dort. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, wirklich so ein Mindblowing. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass man kann das ja auch in Firmen machen. Man muss das ja gar nicht in der Gemeinde machen. Und das war so ein, ja stimmt, hier in Europa haben wir, glaube ich, manchmal vor so Sachen einfach auch sehr viel Schiss. Was denkt denn unser Chef? Und wahrscheinlich brauche ich erstmal ein paar Formulare und Bestätigungen, dass ich überhaupt den Raum für sowas nutzen kann. Und wir müssen ja tolerant sein und ja. Und die sind einfach mutig und machen das. Und in 2% aller Firmen in Hongkong werden Alpha-Kurse durchgeführt. Das heißt, in einer von 50 Firmen. Das ist richtig viel. Und das ist, finde ich, total cool. Und die Krönung ist, sie machen auch öffentlich auf den Straßen Werbung für diese Kurse und die Werbung wird offiziell von der Regierung bezahlt. Also das war für mich unfassbar, aber das ist nicht nur genehmigt, sondern die zahlen das sogar, weil sie merken, es bei den Menschen, in den Leben der Menschen macht es einen positiven Unterschied. Und da werden nicht neue, wie sagt man, da werden nicht neue Leute herangezogen, die gegen das Regime protestieren. Sie merken, das ist, was dort gemacht wird, das ist unpolitisch, es ist keine Gefahr, aber es hilft den Menschen, es gibt ihnen Hoffnung, sie können ihr Leben sortieren, sie kriegen ihr Leben auf die Reihe. Und das hat mich echt begeistert und fasziniert. Und denke ich mir, da können wir uns in Europa eine große Scheibe von abschneiden.
Ah, interessante Geschichte aus Hongkong, ja. Wenn man das verfolgt hat in den letzten Jahren, das war ja wirklich so ein bisschen, wie wird es da weitergehen, auch mit den Entwicklungen, was Demokratie angeht. Aber natürlich, wenn ich in die Bibel schaue, gibt ja auch die Bibelstellen, dass eben die Christen ja die Regierung ja jetzt auch nicht stürzen sollen, sondern beten für die Regierenden und eben auch Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Das ist ja auch ein Thema, das in der Bibel thematisiert wird. Und klar ist, ja, durch den Glauben soll man Dinge verändern, ja, und durch das, was man lebt. Ich finde das einen sehr faszinierenden Ansatz. Und wenn man es mit Herzen glaubt und der Bibel auch folgt, dann sieht man, das passiert ja auch. Also so ist das Christentum ja auch entstanden und gewachsen, genau von innen heraus, ja. Also man hat ja nicht Regierungen gestürzt oder sondern es hat einfach überzeugt. Finde ich spannend.
Genau.
Jetzt haben wir über Europa vorhin mal kurz gesprochen und du hast auch erzählt, dass christliche Gemeinden in anderen Teilen der Welt wachsen. Wie siehst du denn das mit Blick auf Europa jetzt? Hat da das Christentum auf absehbare Zeit überhaupt noch eine wichtige Rolle, die es spielen kann? Oder wie ist da deine Einschätzung?
Also ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber ich finde, es hilft häufig schon einen Blick in die Vergangenheit. Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen muss, dass man die Mehrheit braucht, um in der Gesellschaft eine Veränderung anzustreben. Häufig ist es so, dass schon ein einstelliger Prozentbereich reicht, um gewisse Veränderungen anzustoßen. Da kann man verschiedenste Beispiele heranziehen. Da kann man zum Beispiel auch eben wie vorhin gesagt, wie schnell sich Korea entwickelt hat, die Kirche. Man kann sich auch anschauen, wie der Sklavenhandel in England sich verändert hat, weil ein paar Christen anfingen zu sagen, nein, das wollen wir nicht mehr mit William Wilberforce und anderen. Es braucht nicht viel, sondern es braucht ein paar Leute, die klar Stellung beziehen, die in Einheit zusammenkommen und zusammen beten und die Gott nachfolgen. Mission, wie wir es heute verstehen, sagen wir häufig, wir verstehen darunter Missio Dei, also Gottes Mission. Es ist nicht so, dass wir versuchen, Gott vor unseren Wagen zu spannen und ihn dahin zu lenken, was wir machen wollen, sondern dass wir versuchen herauszufinden, okay, wo wirkt der Heilige Geist, wo weht er, was hat Gott vor, und dass wir dem nachfolgen und dass er auch die Verantwortung trägt. Das liegt nicht auf unseren Schultern. Und deswegen bin ich hoffnungsvoll für Europa. Klar, man kann sich die Zahlen der Kirchenaustritte anschauen und daran verzweifeln. Aber man kann auch die Jugend anschauen. Man kann auch sehen, wie viele junge Menschen wieder anfangen, Jesus nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Es gibt viele Bewegungen, viele kleine Feuer der Hoffnung in Deutschland, aber auch in Europa. Ich habe jetzt gerade letzte Woche gehört, dass die junge Generation wieder mehr glaubt als die ältere Generation. Und das finde ich spannend. Das macht mir Mut. Das gibt Hoffnung für die Zukunft. Und wieso soll das denn hier anders sein? Ich habe manchmal das Gefühl, die Kirche in Deutschland lebt so ein Rückzugsgefecht. Und das ist natürlich desillusionierend, das nimmt die Hoffnung. Aber wenn wir sagen, nein, wir glauben an einen Gott, dem alles möglich ist, und wir machen uns auch erstmal unabhängig von Zahlen und wir schauen, was kann ich heute in meinem Umfeld bewegen? Und ich glaube, wir Christen haben sehr viel zu bieten, was heutzutage gebraucht wird. Ich schaue mich so in Deutschland und in Europa um. Ich sehe, ein großes Thema ist zum Beispiel Einsamkeit. Viele Leute sind einsam, leben einsam durch alle Generationen hinweg, von alt bis jung. Und was ist denn das Christentum? Es ist eine Religion der Gemeinschaft. Man kann nicht wirklich gut alleine Christ sein, sondern wenn Christen zusammenkommen, dann multiplizieren sich Sachen, dann kommt Leben in die Bude. Und ich glaube, da in dieses gesellschaftliche Problem, da haben wir wirklich was anzubieten. Da können wir wirklich was verändern. Wir können Menschen einladen. Wir können Beziehungen leben und vorleben, wie man Beziehungen lebt. Wie man zum Beispiel auch mal zusammen streitet. Wie man auch Meinungsunterschiede aushält. Und ich glaube, da, wenn ich mir das anschaue, wenn ich mir schaue, was die Nöte sind in der Gesellschaft und was wir als Christen zu bieten haben, wenn wir das zusammenbringen, dann habe ich viel Hoffnung für die Gemeinde in Deutschland.
Und wahrscheinlich auch in Europa, denn die Entwicklungen sind ja gleich. Ich fand es spannend, dass du England erwähnt hast. Ich hatte neulich einen Austausch mit Pfarrerinnen, Pfarrer aus unserem Gemeindebereich in England, um sich anzuschauen, was macht eigentlich die anglikanische Kirche. Mhm. Und da sagen viele, jetzt im Vergleich zur Kirche in Deutschland, also der Evangelischen Landeskirche zum Beispiel, die sind halt schon 20 Jahre weiter. Das, was wir noch erleben werden an Schrumpfung von Kirche und Gemeindegliedern, haben die schon durch. Und das war genau ein ganz interessanter Punkt. Die Menschen, die dort sind und sich treffen in den christlichen Gemeinden, sind voller Hoffnung und voller Freude und bedauern gar nicht so sehr, boah, wir haben ganz viel verloren, sondern es wird, das war so unser Eindruck, wieder zurückgebracht auf das Zentrum, auf das Eigentliche, auf Jesus. Und von da ausgehend wirkt man, und deshalb fand ich das auch ganz interessant, was du gerade über die Jugend in England sagtest, zu sagen, wir kommen weg von der Institution Kirche hin zur lebendigen Gemeinde. Und dass Menschen sich eben aus ihrem Glauben heraus treffen und da auch manchmal eben so Gemeindegrenzen auch keine Rolle mehr spielen, sondern man zusammenkommt. Das ist ja wieder dann auch irgendwie so ein Kongress, wo man aus der ganzen Welt zusammenkommt, egal welchen Hintergrund man kirchlich hat, aber man verbindet.
Das stimmt, ja, genau. Und ja, England ist auch noch einen ganzen Punkt weiter, was das Thema Migration angeht. Und das werden wir sicherlich auch noch mehr in Gemeinden erleben. Die Gemeinden, die lebendig sein werden in der Zukunft, die Gemeinden, die wachsen werden, sind keine Monokulturen, sondern sie sind bunt, sie haben Christen aus allen Ecken der Welt. Und es gibt immer noch Menschen, die davor Angst haben. Das finde ich schade. Ich glaube, das ist eine große, große Chance. Das haben wir sicherlich an dem Kongress jetzt so erlebt und wir werden es sicherlich im Himmel so erleben. Und das finde ich unglaublich schön, wenn man aus wie viel tausenden Sprachen dann Lobpreis hören wird. Da ist so viel Kraft drin, da liegt so viel Freude drin. Das ist so eine, das zeigt so viel die Art und Weise, wie Gott ist. Gott ist so breit und so vielfältig, so bunt. Und das finde ich, das macht mir total Hoffnung. Darauf freue ich mich, wirklich mit Menschen aus allen Generationen, aus allen Kulturen zusammen diesen einen Gott anzubeten. Und das können wir im Kleinen schon in unserer Gemeinde beginnen.
Das, was wir jetzt so miteinander besprochen haben, das ist ja schon auch eher positiv besetzt. Also wir sehen es positiv. Ich bin ja auch selbst ein sehr positiv denkender Mensch, der optimistisch ist. Ich habe ja auch einen Grund, warum ich so viel. Aber trotzdem muss ich auch nochmal an der Stelle fragen, du warst jetzt auch auf dem Kongress. Was wurden denn jetzt zum Beispiel auch für Herausforderungen für die Weltmission benannt, die zurzeit bestehen oder die vielleicht auch noch in der Zukunft kommen könnten? Denn man muss ja schon sagen, du hast auch die Christenverfolgung erwähnt, also es gibt auch Widerstände und Leute, die natürlich dagegen arbeiten.
Ja, klar, keine Frage. Also es ist ja auch so, die global wächst die Gemeinde, aber die Weltbevölkerung wächst schneller. Das heißt, prozentual nehmen wir eher ab. Das ist weltweit so. Und ich will nicht zu viele Zahlen nennen, aber ein bisschen mag ich Zahlen ja schon. Jeden Tag sterben 100.000 Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Die Zahl geht mir unter die Haut und da merke ich, boah, es gibt noch so, so viel zu tun. Und allein, wenn man diese Zahlen anguckt, merkt man, oh, wir sind noch lange, lange, lange nicht fertig. Oder noch eine andere letzte Zahl. 86% aller Muslime, Hindus und Buddhisten. Das heißt, ungefähr 9 von 10 Menschen, die Muslime, Hindus oder Buddhisten sind, kennen keinen Christen persönlich. Das heißt, sie kennen keinen Christen in ihrem Umfeld, in ihrer Nachbarschaft, auf ihrer Arbeit, wo sie sagen können, okay, dem stelle ich mal ein paar Fragen oder ich beobachte mal, wie sie so lebt. Nein, sie wissen es nicht, aber sie denken dann, okay, Christsein bedeutet das, wie zum Beispiel der Westen handelt, wie die westlichen Länder, Nordamerika, Europa, wie die sich verhalten, die Menschen dort, und setzen das dann gleich mit dem, wie Christen sind. Und das ist halt nicht unbedingt immer das beste Bild, was wir da abgeben. Und das, finde ich, ist eine große Herausforderung. Wir müssen einfach unseren Glauben dort leben, wo wir sind. Und müssen zum Teil in unserem, vielleicht mutiger sein in unserem Umfeld. Aber ich glaube, wir dürfen auch weiterhin von Deutschland, von Europa aus auch mutig weiter entsenden. Und nur weil sich die Zahlen gewendet haben, heißt es nicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir senden gar keine Missionare mehr. Ich glaube, es ist weiterhin wichtig, dass wir auch in dem Bereich aktiv sind und dass wir unseren Beitrag da leisten.
Also du siehst schon noch, dass Christen in Deutschland, in Europa eine Rolle spielen, wenn es um das Thema Weltmission geht.
Absolut. Wir sind nicht mehr der Nabel der Welt. Wir sind nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt. Wir spielen vielleicht nicht mehr die führende Rolle, die wir noch vielleicht vor 50 Jahren hatten. Das ist so. Aber das heißt nicht, dass wir trotzdem noch einen sehr, sehr großen und wichtigen Beitrag zu leisten haben.
Jetzt sage ich es mal so, wer uns jetzt zuhört, der sitzt vielleicht zu Hause und denkt, ja, jetzt bin ich ja ein einzelner Mensch und Weltmission ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Es ist eine große Welt. Du hast es auch schon gesagt, wie viele Milliarden Menschen auf dieser Welt leben und wie viele noch nichts gehört haben von Jesus und der frohen Botschaft. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kann ich denn jetzt persönlich tun, um die Weltmission zu unterstützen und irgendwas zu tun in der Hinsicht?
Ja, da gibt's einige Möglichkeiten. Eine möchte ich erstmal nennen, die wir vielleicht gar nicht so denken. Wir denken bei Weltmission oder überhaupt bei Mission an Leute, die das irgendwie vollzeitlich machen, im vollzeitlichen Dienst, wir haben ja diesen schönen christlichen Begriff. Da sind dann Pfarrer und Pfarrerinnen, Pastoren, Missionare. Aber 99%, fast alle der Christen, leben ein, in Anführungszeichen, normales Leben. Die haben einen normalen Job oder sie sind vielleicht pensioniert, sie sind vielleicht, kümmern sich vielleicht um Kinder. Und da hat man vielleicht das Gefühl, ah gut, wenn ich so ein Leben lebe, dann bin ich ja kein Missionar oder keine Missionarin. Aber das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Ich glaube, wir haben alle diese Berufung. Was Jesus in Matthäus 28 gesagt hat, galt nicht den Vollzeitlern, sondern alle sollen Jesu Liebe verbreiten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das können wir in unserem Umfeld machen, in unserem Sportverein, in unserem Musikverein, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in unserem Haus, wo wir wohnen. Das finde ich sehr wichtig, dass wir das nicht delegieren und sagen, okay, du bist Missionar, du kümmerst dich darum. Und hier ist noch vielleicht noch mein Zehnter, das Geld, was ich spende. Und dann habe ich mich quasi selber von dieser Last, vielleicht sogar von dieser Aufgabe freigekauft. Das ist so nicht. So ist es nicht. Sondern wir haben alle den Auftrag und die Berufung, die frohe Botschaft, die wirklich fröhliche, hoffnungsvolle Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und das muss man nicht predigend tun. Es ist dort in Korea der Satz gefallen, im Englischen heißt er, Your email is your worship song. Auf Deutsch, deine E-Mail ist dein Lobpreislied. Finde ich sehr stark. Die Art, wie wir kommunizieren, die Art, wie wir mit unseren Kollegen, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Nachbarn reden, muss ja nicht unbedingt über E-Mail sein, kann auch über WhatsApp oder andere Kanäle sein. Das macht genau so einen großen Unterschied wie die Lieder, die ich am Sonntag im Gottesdienst singe. Das macht den lebendigen Alltagsglauben aus. Also das ist erstmal Nummer eins, was man machen kann. Nummer zwei ist beten. Egal, in welcher Lebenslage wir uns befinden, können wir beten. Und ich bin Missionar und ich kann nur sagen, bitte, bitte betet für uns. Es ist so wichtig. Es sind wirklich geistliche Kämpfe, die dort ausgefochten werden. Und die Angriffe, die über alle Wege und Kanäle kommen, sind groß, sind heftig und wir brauchen Gebetsunterstützung gerade für immer wieder neue Ideen, für immer wieder neuen Mut, für immer wieder neue Papiere und Visa. Es gibt so viele Missionare, die gerade im letzten Jahr und in diesem Jahr ihr Einsatzgebiet verlassen mussten, weil sie keine Visa bekamen, weil die nicht erneuert wurden. In Ländern wie zum Beispiel in der Türkei. So Zehntausende von christlichen Arbeitern mussten das Land verlassen. Das kriegt man nicht so mit, aber das betrifft sehr viele und es ist so wichtig und das ist eben ein geistlicher Kampf. Und lasst uns dafür beten, dass sie wirklich ihre Aufenthaltsgenehmigung bekommen, dass sie Freiheit haben, ihren Auftrag auch auszuführen. Oder in unserem Fall, dass Menschen, die unsere Programme hören, sicher sind und auch die Hoffnung haben, das aber auch weitergeben zu können. Und ja, es ist auch wichtig, für Missionen zu geben, auch einen finanziellen Beitrag zu leisten. Ohne das geht es eben auch nicht. Und ohne das kann man noch so tolle Ideen und Visionen haben, aber sie müssen auch finanziert werden.
Mission beginnt also auch Weltmission im eigenen Wohnzimmer, könnte man sagen, indem man zum Beispiel Menschen, die man zu Besuch hat, teilhaben lässt am eigenen Leben, am eigenen Glauben. Spannend, ein sehr umfängliches Thema, das Thema Mission, Weltmission und auch das für mich immer noch mal im Kopf ist, ja, die Welt beginnt ja vor der eigenen Haustür, also da muss man gar nicht weit weggehen. Ich finde das ein sehr interessantes Thema. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst, hier bei Das Gespräch auf ERF+. Das war Philipp Rusch, Personalverantwortlicher für Europa bei Transworld Radio. Und er hat erzählt von seinen Eindrücken und Erkenntnissen vom 4. Kongress für Weltmission der Lausanne-Bewegung, der letzten Herbst in Seoul in Südkorea stattgefunden hat. Das war ein Jubiläumskongress, denn vor 50 Jahren in der Schweiz, in Lausanne, hat der erste Kongress dieser Art stattgefunden. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn Sie reagieren auf diese Sendung, wenn Sie sagen, Mensch, das Thema hat mich angesprochen. Sie können gerne Kontakt mit uns aufnehmen auf die verschiedenen Arten und Weisen, wie man mit dem ERF Kontakt aufnehmen kann. Gehen Sie einfach mal auf unsere Internetseite, da finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie brauchen, www.erf.de, und da können Sie sich zum Beispiel über Global Hope informieren. Und du hast es vorhin gesagt, Philipp, im Mittleren Osten, da haben wir zum Beispiel Hope for the Middle East als Sendung, die wir ausstrahlen mit ganz tollen Geschichten. Da gehen Sie auch mal auf die Seite und schauen sich das an. Ja, vielen Dank, Philipp, dass du da warst. Für dich der Gottes Segen, alles Gute für deine Arbeit. Und bis nach dem nächsten Kongress für Weltmission, der dann wahrscheinlich auch erst in 15 Jahren stattfindet.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.